Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Europa erklärt, hier bei eurem Lieblingspodcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Nele und ich sitze hier ja wieder mit meiner Kollegin Annika.
Hallo!
Unser heutiges Thema ist ja vielleicht ein bisschen ernster und befasst sich mit der großen Frage ja nach der Zukunft der Europäischen Union und der sogenannten Defense Readiness Roadmap 2030. Genau, also ja einem Verteidigungsplan, der bis zum Jahr 2030 reichen soll. Und was es überhaupt damit auf sich hat und was es da alles zu wissen gibt für euch, erfahrt ihr in dieser neuen Folge.
Genau, vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage, womit haben wir es hier zu tun? Was ist die Defense Readiness Roadmap 2030 eigentlich? Diese wurde am 16. Oktober 2025 von der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin Kaja Kallas vorgestellt. Sie dient als konkreter Fahrplan, um die im Weißbuch zur europäischen Verteidigung Bereitschaft 2023 formulierten Ziele umzusetzen und die Europäische Union bis zum Ende des Jahrzehnts verteidigungsfähig, technologisch souverän und industriell resilient zu machen.
Dabei gibt es verschiedene zentrale Punkte und Säulen, die in dieser Roadmap ja verankert sind. Die Kernziele der Strategie zielen darauf ab, die Europäische Union handlungsfähiger zu machen und für eine stabile Sicherheitslage zu sorgen. Konkreter geht es dabei um die Schließung strategischer Fähigkeitslücken. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber wir versuchen das jetzt mal noch ein bisschen aufzudröseln. Genau, also die Mitgliedstaaten sollen dabei durch gemeinsame Anstrengungen militärische Defizite beseitigen und außerdem geht es, wie man sich ja bestimmt auch schon ein bisschen denken kann, um die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie. Ziel ist es, Produktionskapazitäten massiv zu steigern, Lieferzeiten zu verkürzen und die Abhängigkeit von Drittstaaten auch zu reduzieren.
Auch über die Integration der Ukraine wird gesprochen. Die ukrainische Verteidigungsindustrie soll als integraler Bestandteil in die europäische Architektur eingebunden werden, um von deren Innovationen und Kampferfahrungen zu profitieren.
Jetzt stellt sich die Frage, wie sollen diese Kernziele denn überhaupt erreicht werden? Und dafür gibt es natürlich auch zentrale Mechanismen, ja, die ausgemacht wurden und die eben in dieser Roadmap vorgesehen sind.
Erster Punkt sind sogenannte Capability Coalitions oder halt Fähigkeitskoalitionen auf Deutsch. Das sind letztlich Gruppen, die aus verschiedenen EU-Mitgliedsländern bestehen und dann immer von einem bestimmten Land geführt werden sollen. Jede Gruppe hat dann ihren eigenen Schwerpunktbereich, um den die sich kümmert.
Insgesamt sind wohl 9 solcher Gruppen geplant. Dazu gehören unter anderem Themen wie Luft- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme sowie Raketen und Munition, Drohnen- und Drohnenabwehr, Cyberabwehr, künstliche Intelligenz und elektronische Kampfführung. Aber auch militärische Mobilität und maritime Kapazitäten sind da eben als große Schwerpunktthemen vorgesehen.
Genau, als weitere Strategie zur Durchsetzung der Kernziele gibt es die europäische Flaggschiff-Initiativen. Dabei handelt es sich um 4 zentrale Großprojekte, welche schnelle kollektive Antworten auf dringende Bedrohungen liefern sollen. Auch hier ist man in der Planung und der Benennung dieser Flagships schon sehr weit. Es soll eine European Defense Initiative geben, welche ein EU-Netzwerk aufbauen soll, um Drohnen zu erkennen und zu neutralisieren.
Ein weiteres Großprojekt ist die Eastern Flank Watch. Das ist ein modernes Mehrbereichsüberwachungssystem, um die ja Ostgrenze der Europäischen Union gegen hybride Bedrohungen zu schützen. Und um diesen Begriff hybride Bedrohungen mal vielleicht so ein bisschen zu erklären, weil vielleicht nicht jeder weiß, was es damit auf sich hat. Das sind Angriffe oder Einflussnahmen, bei denen ein Gegner verschiedene Mittel gleichzeitig kombiniert, um eben zum Beispiel ein anderes Land zu destabilisieren. Das läuft dann oft so ein bisschen unterhalb der Schwelle eines in Anführungsstrichen richtigen, ja, offenen Krieges. Und das Ziel ist davon meist, dass man eben Verwirrung stiftet, dass Vertrauen untergraben wird oder eben auch, ja, das Vertrauen in politische Entscheidungen gebrochen wird, wie zum Beispiel eben Wahlen. Dabei ist dann aber ja relativ oft unklar, wer eigentlich hinter diesen Angriffen steckt. Und Beispiele für hybride Kriegsführung sind eben Cyberangriffe, Desinformationskampagnen oder auch wirtschaftlicher Druck, der ausgeübt wird.
Genau, wenn ich da kurz was ergänzen darf. Hybride Kriege sind eine Sache, die passieren nicht nur zwischen den Staaten, die aktiv einen Krieg führen, sondern oft können auch Kriegsparteien andere Länder mit reinziehen. Zum Beispiel ist das jetzt gerade in der Ukraine ein Thema, dass eben Russland auch westeuropäische Staaten aktiv hybrid angreift. Auch Deutschland immer wieder Cyberangriffe, Desinformationskampagnen sind ganz schlimm. Das heißt, das passiert auch aktiv und ist eine Kriegsform. die wirklich auch so definiert werden muss. Genau, aber jetzt erstmal weiter im Text. Wir schauen uns noch eine weitere Strategie zur Umsetzung der Kernziele, der Roadmap, an. Neben der Defense-Initiative und der Eastern Flank Watch soll es zusätzlich eine European Aid Shield geben. Das ist im Grunde ein Plan, Europa besser vor Angriffen aus der Luft zu schützen, also vor Raketen, Drohnen oder eben Flugzeugen. Das Ganze ist dann auch mit Abwehrsystemen der NATO abgestimmt und kompatibel, sodass im Ernstfall mehrere Länder sich koordinieren können und zusammenarbeiten.
Das letzte so strategische Element ist dann noch eine Stufe höher als eben der Luftraum, den Annika gerade beschrieben hat. Und zwar ist das das European Space Shield, also ja letztlich, man kann sich denken, der Schutz der europäischen Weltraumkapazitäten, eben zum Beispiel auch Schutz von Satelliten vor physischen oder auch eben Cyberangriffen.
Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, fällt auf, dass eine der Grundideen der Roadmap ist, wegzukommen von rein nationalen Beschaffungen, von eben Abwehrsystemen und so weiter. Man will eher hin zu einem integrierten europäischen Verteidigungsmarkt.
Dafür gibt es auch schon konkrete Ziele tatsächlich. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 35% der Verteidigungsinvestitionen gemeinsam getätigt werden. Der Anteil der Beschaffungen innerhalb der Europäischen Union soll auf mindestens 55-65% steigen. Und im Plan ist auch von der Unterstützung von kleineren New Defense Akteuren die Rede. Das sind meistens ja neue und vor allem kleinere Firmen, wie zum Beispiel Startups, die eben in moderner Verteidigungstechnik arbeiten und dann eben, keine Ahnung, Drohnensysteme herstellen, KI-Systeme, Softwares und so weiter.
Der Plan sieht vor, dass diese New Defense Akteure leichter an Geld kommen sollen und auch einfacher ihre Produkte ans Militär bzw. Staaten verkaufen können. Dafür soll es einen speziellen Fördertopf geben von bis zu 1 Milliarde Euro.
Auch sollen ganz viele Fachkräfte, um genau zu sein, bis zu 600.000 umgeschult werden, damit die dann eben in der Verteidigungsindustrie arbeiten, ja.
Genau, es gibt zwei Bereiche, die besonders entscheidend dafür sind, ob der Roadmap-Plan so aufgeht wie gedacht. Und zwar ist es einmal die militärische Mobilität und die Finanzen.
Bis 2027 soll ein EU-weiter militärischer Mobilitätsraum geschaffen werden, der auch teilweise als ja so militärisches Schengen bezeichnet wird. Das dient dann dazu, zum Beispiel Truppenbewegungen durch einfachere und gleiche Regeln zu beschleunigen.
Aber auch das Geld ist eben entscheidend. Die EU will Finanzinstrumente zur Verfügung stellen, um das Ganze bezahlen zu können. Dazu fällt das SAFE-Instrument, welches bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen für gemeinsame Beschaffungsprojekte schaffen soll. Insgesamt soll über das Rearm Europe-Programm ein Volumen von 800 Milliarden Euro zur Verteidigung mobilisiert werden.
Der Fortschritt des Programms wird übrigens jährlich in einem sogenannten Defense Readiness Report bewertet. Doch trotz der hohen Ambitionen, die wir gerade ja ein bisschen aufgelistet haben und auch diesem Report, der das Ganze dann festhält, gibt es logischerweise Kritik und auch einige Hürden. Experten und Expertinnen warnen vor politischer Uneinigkeit, da große Mitgliedstaaten wie eben Deutschland oder auch Frankreich teilweise skeptisch gegenüber einer zu starken Rolle der EU-Kommission in der Verteidigungspolitik sind. Und zudem bestehen Sorgen hinsichtlich einer möglichen Duplizierung von NATO-Strukturen und der langfristigen Finanzierung des ganzen Programms nach 2028.
Genau, der Punkt mit der Finanzierung und den 800 Milliarden Euro ist ein großer Kritikpunkt des ganzen Vorhabens. Europa will hier viel Geld ausgeben, aber das kommt natürlich nicht alles aus einem großen Topf, sondern setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen.
Zum einen ist vorgesehen, dass die Staaten mehr Schulden machen dürfen. Das ist normalerweise durch Regeln der EU begrenzt. Und jetzt dürfen die Länder aber für die Verteidigung halt mehr ausgeben als vorher und eben auch Schulden dafür aufnehmen.
Außerdem sind günstigere Kredite von der EU geplant über eben Programme wie SAFE. Die Länder können sich dann Geld leihen, um gemeinsam Waffen und Aufrüstung zu kaufen.
Dazu kommt noch, ja, ganz schlicht gesagt, privates Geld, also Banken und Investoren sollen mehr in die Verteidigung investieren. Das wird zum Beispiel auch unterstützt durch die Europäische Investitionsbank.
Langfristig wird bei den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen auch mehr Budget für die Verteidigung eingeplant. Und als letzter Punkt seien noch die zusätzlichen Förderprogramme genannt, wie zum Beispiel der Europäische Verteidigungsfonds. Dieses Geld hilft dann unter anderem bei der Forschung und neuen Technologien.
Bleibt noch so ein bisschen die Frage, ja, okay, wie geht's jetzt weiter? Also was passiert denn jetzt konkret mit diesem Plan?
Die Umsetzung der Defense Readiness Roadmap 2030 befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase des Übergangs von der strategischen Planung zur tatsächlich praktischen Anwendung. Während die übergeordneten Ziele im Oktober 2025 festgelegt wurden, wird der Plan nun doch durch eine Reihe von spezifischen Mechanismen, finanziellen Instrumenten und politischen Weichenstellungen realisiert.
Derzeit gibt es eine politische Zweiteilung bei der Umsetzung von der Roadmap. Einmal wird sich mit den Capability Coalitions befasst, also diese Fähigkeitskoalition. Ihr erinnert euch, das sind diese verschiedenen Arbeitsgruppen, welche aus Mitgliedstaaten bestehen, und diese beschäftigen sich eben mit diesen verschiedenen Themen. So, die müssen halt erstmal überhaupt geformt werden. Das ist so ein bisschen der erste Schritt. Und zum anderen sind diese großen Flagship-Projekte eine weitere Baustelle. Diese sind gerade in einem politischen, ja, vielleicht können wir es so Schwebezustand nennen. Da gab es ja zum Beispiel mit dem Air Shield oder auch diesem Space Shield, was wir besprochen haben, schon große Ambitionen. Aber große Mitgliedstaaten wie eben Deutschland und Frankreich oder auch Italien lehnen eine zentrale Steuerung dieser, ja, Projekte durch die EU-Kommission ab und bevorzugen eher nationale oder NATO-basierte Lösungen. Daher konzentriert sich die Arbeit aktuell viel, viel stärker auf den von Mitgliedstaaten geführten Koalitionen.
Genau, da muss natürlich noch die Finanzierung weitergeführt werden. Fachkräfte sollen umgeschult werden und noch viele weitere Sachen, um letztlich die ambitionierten Ziele der Defense Readiness Roadmap 2030 umzusetzen. Es gibt jedoch deutliche Kritik und Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Experten über Mitgliedstaaten bis hin zu Gewerkschaften.
Zum einen gibt es Widerstand eben in einzelnen Staaten, das hatte ich ja schon erwähnt. Insbesondere Frankreich, Deutschland und Italien stehen den von der Kommission geleiteten Flaggschiff-Projekten eben skeptisch gegenüber, und sie argumentieren, dass groß angelegte Fähigkeitsentwicklungen entweder nationale Verantwortung bleiben oder über die NATO abgewickelt werden sollen. Also, dass man sich da auf jeden Fall positionieren und entscheiden muss, wie man das eben angeht.
Genau, außerdem ist die Rede von einer Machtverschiebung zur EU-Kommission. Analysten sehen in der Roadmap einen Versuch der Europäischen Kommission, mehr Kontrolle über die Verteidigungspolitik zu erlangen. Einige Mitgliedstaaten betrachten dies als Übergriff auf ihre nationalen Kompetenzen.
Auch das Verhältnis zur NATO und anderen internationalen Partnern wird heiß debattiert. Experten und Expertinnen warnen davor, dass die EU-Initiativen bestehende NATO-Strukturen vielleicht unnötig einfach duplizieren und eben verdoppeln, und man braucht es gar nicht so richtig. Auch die Buy-European-Vorgabe, also dieses Ziel, dass mindestens 65% der Beschaffung von Ausrüstungen und so weiter innerhalb der EU geschehen soll, stoßen eben bei Partnern wie zum Beispiel der USA auf großes Besorgnis und Kritik. Zudem könnten wichtige Partner wie zum Beispiel auch das Vereinigte Königreich, Norwegen oder die Türkei durch die Fokussierung auf den EU-Binnenmarkt ausgegrenzt werden und dann dementsprechend ja ihre Schlüsse daraus ziehen.
Gewerkschaften wie Industrial All Europe und die CESI kritisieren, dass der Plan zu stark auf Deregulierung setzt. Sie befürchten eine Aufweichung von Arbeits-, Sicherheits- und Umweltstandards im Verteidigungssektor. Es gibt außerdem Warnungen, dass die Umleitung von Geldern, zum Beispiel aus Kohäsionsfonds, in die Verteidigung die soziale Stabilität gefährden und politische Extreme stärken könnten.
Der Ausschuss der Region bezeichnete die Umwidmung von Regionalfördermitteln, also diesen Kohäsionsfonds, sogar als einen katastrophalen Fehler. Generell spielt das Thema eben Finanzen bei der Kritik eine wirklich ganz große Rolle. Kritiker und Kritikerinnen merken an, dass die Roadmap weitgehend auf bestehenden Instrumenten wie eben SAFE, was wir vorhin schon gesagt haben, basiert, anstatt echte neue Budgetlinien irgendwie zu schaffen. Und der Erfolg hängt somit nicht allein davon ab, ob die Mitgliedstaaten diese Kredite tatsächlich in Anspruch nehmen wollen.
Die nationalen Beschaffungsbürokratien gelten oft als zu langsam und fragmentiert. Zudem erschweren der Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme den schnellen industriellen Hochlauf. Und trotz EU-Klarstellungen zögern viele Banken aufgrund ihrer ESG-Richtlinien, also Regeln für Umwelt, Soziales etc., weiterhin Verteidigungsprojekte zu finanzieren.
Es werden logischerweise auch ethische Bedenken geäußert, generell wenn es um Militär und Krieg gibt, aber natürlich auch hier spezifisch nochmal, zum Beispiel wenn es um Arbeitsplätze im zivilen Bereich geht, zum Beispiel, Automobilindustrie, was auch immer, dass die eben durch Posten in der Rüstungsindustrie ersetzt werden sollen. Und Kritiker fordern, dass Umschulungspläne diese moralischen Konflikte, vor allem auch der Arbeitnehmer, berücksichtigt werden müssen. Auch bedeutet mehr Aufrüstung natürlich mehr Spannung, generell irgendwie im globalen Geflecht. Und weitere KritikerInnen waren vor einem Rüstungswettlauf mit anderen globalen Akteuren. Und wenn immer mehr Geld für Militär ausgegeben wird, bedeutet das logischerweise auch, dass sich politisch der Fokus auch einfach verschiebt und man dann eben mehr auf Konfrontation und militärische Lösungen geht, als zum Beispiel auf Diplomatie, Konfliktprävention und auch Entwicklungshilfe.
Außerdem ist Europa bzw. die EU in den historischen Wurzeln ein Friedensprojekt. Eine starke Aufrüstung wirkt da für manche widersprüchlich.
Zusammenfassend lässt sich also die Defense Readiness Roadmap 2030 als ein sehr ambitionierter, ehrgeiziger Plan der EU verstehen, von einer fragmentierten nationalen Verteidigungspolitik wegzukommen und eher hin zu einer echten europäischen Verteidigungsunion überzugehen.
Die Roadmap ist das operative Herzstück, um die EU bis 2030 verteidigungsfähig, technologisch souverän und industriell resilient zu machen. Sie markiert den Übergang von kurzfristigen Krisenreaktionen, wie nach dem Einbruch Russlands in der Ukraine, zu einer strukturellen Verteidigungsbereitschaft. Ziel ist eine EU, die fähig ist, eigenständig zu handeln, während sie gleichzeitig den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO stärkt.
Das Erreichen dieser Ziele basiert auf einer beispiellosen finanziellen Schlagkraft. Durch das Rearm Europe Programm sollen bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert werden, primär eben durch die koordinierte Nutzung von Finanzregeln. Und hinzu kommt das SAFE-Instrument mit diesen 150 Milliarden Euro an Darlehen. Ich glaube, da könnt ihr selbst mal kurz überschlagen, das ist sehr viel Geld. Genau, und man will eben auch die Europäische Investitionsbank mehr einbinden, um die Industrie eben massiv hochzufahren. Ist natürlich die Frage, okay, so viel Geld für Militär und Rüstung auszugeben, kann man das irgendwie nicht woanders hinpacken, wie auch immer, aber das hatten wir bei den Kritikpunkten schon ein bisschen mit beleuchtet.
Genau, bei der Umsetzung des Plans gilt trotz klarer Visionen der politische Wille der Mitgliedsländer als Hürde. Die Souveränitätsbedenken großer Mitgliedstaaten wie Deutschland oder Frankreich blockieren bereits jetzt zentrale Gemeinschaftsprojekte. Ohne die Abkehr von einer nationalen Orientierung droht der Plan an bürokratischer Trägheit zu scheitern.
Aber auch ethische und soziale Konflikte stehen eben dem Vorhaben im Weg. Gewerkschaften warnen von einer Gefährdung der sozialen Stabilität, wenn Gelder aus Sozialbudgets in die Rüstung fließen. Zudem wird eine Schwächung von Arbeits- und Umweltstandards durch Deregulierung befürchtet.
Die Roadmap bietet den technischen und finanziellen Fahrplan für ein souveränes Europa. Ob sie jetzt jedoch zu einer echten Verteidigungsunion führt oder nur eine Sammlung von Einzelinitiativen bleibt, hängt fast ausschließlich vom politischen Mut der Mitgliedstaaten ab. Nationale Egoismen zugunsten kollektiver europäischer Sicherheit aufzugeben.
Ja, also die kommenden Jahre, jetzt natürlich das Jahr 2026 und auch die eben bis 2030, die werden zeigen, wie eben diese Capability Coalitions funktionieren, wie diese Flaggschiff-Programme funktionieren, ob diese Finanzinstrumente irgendwie operabel sind, ob man da irgendwie noch weiter dran rumarbeiten muss. Und das ist eben eine sehr, sehr entscheidende Phase gerade, um diese Roadmap irgendwie ins Laufen zu bringen oder dass sie vielleicht doch irgendwann scheitert. Das weiß man jetzt natürlich noch nicht, das werden wir erst die nächsten Jahre sehen.
Damit sind wir jetzt erstmal am Ende dieser inhaltlich sehr vollen Folge angelangt und wir hoffen, ihr habt jetzt einen Überblick über die Vorhaben der EU beim Thema Verteidigung und Sicherheit bekommen. In den Shownotes findet ihr wie immer unsere Verlinkungen zu unserer Website und Social Media und wir haben zum Thema EU und EU-Verteidigung auch schon mal einen Blogbeitrag zum Thema, ob die EU eine gemeinsame Armee braucht, dann könnt ihr auch gerne mit reinschauen. Wenn ihr mal Themenwünsche habt, schreibt die gerne per uns per Mail oder auf Instagram.
Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von dieser Folge und hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!